Hallo, hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge Quickie mit dem Leben, deinem Podcast für mehr Sinnhaftigkeit und weniger funktionieren müssen. Mein Name ist Melanie Dominiak. Ich arbeite seit 10 Jahren als Psychotherapeutin und teile hier in dem Podcast lebensverändernde Geschichten, die tief unter die Haut gehen und vielleicht den ein oder anderen Impuls bei dir auslösen, sodass du auch deinem Leben nochmal eine neue Richtung gibst. Heute teile ich wieder ein Interview mit dir, und zwar ein Interview mit Bettina. Sie berichtet, wie sie als 19-Jährige aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ausgestiegen ist und wie das für sie war, auf einen Schlag alle Freunde und Familie, alle, die sie kannte, zu verlieren und was das für eine Krise in ihr ausgelöst hat und wie sie damit umgegangen ist und inwiefern sie standhaft blieb und ihren Weg verfolgt hat und was ihr alles dabei geholfen hat und wo sie heute steht. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr bewegendes und super inspirierendes Gespräch. Vor allem natürlich auch für die Menschen, die das auch betrifft oder Menschen kennen, die das betrifft. Aber ich finde, es ist für jeden sehr, sehr hilfreich, der sich vielleicht gerade in einem Moment befindet, wo er Angst hat, etwas anders zu tun als sonst und bisher und vielleicht noch so den ein oder anderen Impuls gebrauchen können, um mutig zu sein und die eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem tiefgründigen und wirklich bewegenden Gespräch, mit der bewegenden Geschichte von Bettina. Und freue mich über deine Gedanken. Bitte wertschätzend in den Kommentaren bleiben. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir ganz viel Freude.
Hey Betty, mega schön, dass du da bist heute. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und du hast mir heute zugesagt, von deiner Geschichte zu erzählen hier im Podcast. Wir kennen uns schon, ich habe gar nicht nachgerechnet jetzt seit wann, aber schon länger.
Du hab bist, ich auch gerade gefragt, ja, weiß gar nicht.
Gell, 2015, 16?
Es könnte im 15 gewesen sein. Ja, es könnte so... Ende 14.
Ich glaube, nein, 15.
Ich glaube, ab 15, ja.
Nein, bist du zu mir gekommen für Therapie und Coaching, gell? Da hattest du eine schwierige Phase in deinem Leben und hast da um Unterstützung gefragt. Und dann hast du mir das Vertrauen geschenkt, dass ich dich da ein langes Stück tatsächlich begleiten durfte. Und mittlerweile ist eine wundervolle Freundschaft daraus geworden. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich dadurch immer noch auch ein bisschen Teil von deinem Leben sein darf. Hast du Lust, mal so ein bisschen von deiner Geschichte zu erzählen? Und vielleicht, weißt du, so ein Punkt, wo du gesagt hast, hey, da war es echt schwierig, da habe ich gestruggelt. Und ja, wie du dann da auch wieder rausgekommen bist, so dein Quickie mit dem Leben, dein kurzer Moment oder vielleicht auch längerer Moment, der echt auch eine Veränderung gemacht hat bei dir.
Ja, gerne. Schön, darf ich hier sein. Danke dir. Es ist ein Riesengeschenk, dich kennengelernt zu haben. Das ist wirklich schön, ja, muss ich wirklich sagen.
Und wir können ja noch für die Zuhörer dazu sagen, du sprichst eigentlich lieber gerne
Schweizerdeutsch. Ja, man hört es, genau. Ich muss noch ein bisschen reinkommen. Wenn ich irgendwann drin bin, dann ist es gut, genau. Aber ich merke, es kommt, ja.
Ja, aber damit die Zuhörer das auch einordnen können. Ja. Und eigentlich auch sonst mit mir Schweizerdeutsch sprichst, aber genau. Heute, damit dich noch mehr Menschen verstehen,
ja, genau.
Du Hochdeutsch switcht sozusagen.
Genau, erreichen wir mehr. Ja, genau. Ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, mein Anfang von meiner Geschichte, meiner Wandlung, sagen wir mal so, wie ich das nie gedacht hätte, gekommen wäre, genau, hat sicher in meiner Teenagerzeit angefangen. Genau, ich bin bei den Zeugen Jehovas groß geworden, bin hineingeboren worden mit meinen zwei älteren Schwestern. Und ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Wir hatten alles. Es war wirklich schön, das, was ich mich erinnern kann, wirklich, und liebevolle Eltern, eine große Familie, italienische Familie, genau, La Mama, Nonna und was immer mehr, genau, das war wunderschön, einfach, ja, irgendwann dann im Teenageralter habe ich immer wieder viele Konflikte auch mit mir selber gehabt und ich merkte einfach, dass ich viele Emotionen in mir hatte, die ich nicht einordnen konnte. Und ich merkte auch, dass ich immer wieder Bestätigung suchte und mich einfach versuchte, im Vordergrund anzupassen, den Vorstellungen der Gemeinschaft und der Familie, aber im Hintergrund irgendwie merkte, es passt nicht oder es ist so, ich war unglücklich oder ja, ich suchte wie nach dem Sinn des Lebens, sagen wir mal so. Oder ich glaubte an Gott und glaube immer noch an Gott. Und es hat einfach, ja, viele Sachen gehabt, die dann angefangen zu haben, dass ich es hinterfragt habe. Und in dieser Zeit habe ich dann mehr und mehr wie eine Bestätigung gesucht und die habe ich wie zu Hause nicht gefunden. Ich habe nach dieser Liebe, glaube ich, gesucht. Diese Liebe. Und ich dachte immer, die kann mir nur ein Mann geben. Ich mache meinen Traummann, oder? Genau.
Ja. Hast du eine Idee, wo diese Vorstellung herkam?
Ja, also jeder hat den Wunsch nach Liebe, Anerkennung. Genau. Und mein Vater wurde auch sehr streng erzogen. Ich glaube, daher war es sicherlich auch für ihn nicht immer so einfach, das wie wiederzugeben. Er wusste vielleicht manchmal, wie nicht diese Liebe wiederzugeben oder wie das zeigen oder wie sich das anfühlen müsste für eine Frau, richtig geliebt zu werden, auch von einem Mann in einem gesunden Rahmen. Er war liebevoll und alles, ein toller Vater, genau, aber auch sehr streng. Und irgendwie auch diese Vorstellungen von der Gemeinschaft waren auch sehr hochstehend, oder? Man musste perfekt sein, man durfte nicht rauchen, nicht trinken und ja, all das ganze Paket irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, ich muss ja so hochstehend und auch, ja, das muss alles perfekt sein und ich war immer nach der Suche nach mehr oder nach, ich bin nicht genug. Und dieser Gedanke hat mich halt überall begleitet und dass ich dann kurz gefasst dann mich in jemanden verliebt habe und das erste Mal als die kleinste von drei Schwestern auch geblickt wurde und auch von jemand gemocht wurde, da ging wie die Katastrophe los, ja. Ein bisschen so gesagt, genau, denn ich war noch nicht getauft und in der Gemeinschaft, wo wir waren, durfte man sich auch noch nicht kennenlernen, treffen, wenn man nicht getauft ist, weil man nicht ohne die Taufe auch in eine Ehe reingehen soll. Und deshalb mussten wir noch warten. Und das war für mich wie ein Druck, dass ich mich dann taufen ließ, damit ich endlich mal ihn kennenlernen durfte. Und das war so mit einem, ja, es war wirklich so aus falschem Grund. Wir waren jung, ich war naiv. Ich sah nur mit der rosaroten Brille und ich ging da durch. Und diese Beziehung, es war ein super Mensch wirklich. Und, aber ich merkte es irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass die Akzeptanz von meinen Eltern nicht so da war. Und irgendwie, wir wollten uns einfach auch sehen, wollten uns kennenlernen. Und dann fing diese heimliche Kennenlernerei an. Und ja, das ging so weiter, oder dass man sich immer näher kam. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich kann das nicht mehr für mich behalten. Und dann ging das Ganze los. Genau.
Das ist ja auch echt ein Druck, oder? In so jungem Alter, so das erste Mal frisch verliebt und irgendwie so Schmetterlinge oder einfach, ja, so diese ganze normale, in Anführungszeichen, Kennenlernphase, die dann heimlich ablaufen musste und wahrscheinlich, du hast eh noch das Gefühl, ich bin nicht gut genug, hast du gerade gesagt. Das heißt, eigentlich will ich es gut machen, aber ich bin eh nicht gut genug und jetzt mache ich es heimlich.
Falsche Vorstellungen hatte ich auch. Ich konnte nicht gerecht werden im Ganzen und ich wollte so alles festhalten und alles steuern können und allen es recht machen. Ich wollte es immer allen recht machen. Ich habe so gelernt, oder gut dazustehen, dass ich nicht angreifbar bin in meinen Handlungen, aber du machst das, oder? Und ich habe das so versucht und ich war einfach so verzweifelt nach dieser Liebe am Suchen. Und ja, es wurde wirklich eins zum anderen und dann, als das alles rauskam, ich hatte immer das Gefühl, wir waren diese Vorzeigefamilie und wir hatten einen Namen auch in der Gesellschaft, im Verein und bei den Zeugen Jehovas im italienischen Bereich. Und als das dann alles rauskam, merkte ich, boah, jetzt ist eine Bombe geplatzt. Also ich merkte, ich habe alles kaputt gemacht. Also es war so in dem Moment,
das war dein Gefühl,
genau,
und dein Gedanke.
Ja. Also so wie die Reaktion auch zurückkam, merkte ich, ich war eine Enttäuschung. Oder es war einfach so, ich konnte es nicht mehr retten. Und das traf mich wie ein Schlag. Und ab dem Moment ging bei mir wirklich alles recht bergab. Bei mir fingen Depressionen an. Ich konnte niemanden mehr in den Augen schauen. Ich wollte niemanden mehr sehen. Ich ging in den Versammlungen, aber ich war wie leer, passiv. Ich war in der Ausbildung als Konstrukteurin. Und ich kann mich nicht erinnern, wie ich das dort gemacht habe. Ich habe einfach funktioniert. Und es wurde immer schlimmer. dass ich dann wirklich auf Antidepressiva zugreifen musste und irgendwie hindurch ein bisschen geschaut wurde, ja, dass mir geholfen wurde. Mhm. Aber das war leider auch ein Thema, das in den Jehovas-Kreisen nicht sehr gut zu sprechen kam.
Also das Thema Depression bzw.
Ja, genau,
psychische...
mentale Probleme, ja, genau. Okay. Ich konnte mit niemandem wirklich darüber reden. Ich fühlte mich wirklich alleine mit dieser Situation.
Wie alt warst du dann da? Kannst du dich erinnern ungefähr?
Ja, das war mit 18, 19.
Ja.
Ja. Also mit 19 bin ich da ein Jahr raus. Genau, ich glaube, war mit 18, 19 so.
Ja.
Genau, ja. Also es war wirklich so in den letzten Phasen der Ausbildung. Ich war im letzten Jahr und ich wusste, Abschlussprüfungen stehen an und alles. Und meine Mutter hat einfach geschaut, dass sie mich durchkriegt. Und ja, ich habe einfach funktioniert. Die Antidepressiva haben geholfen, dass ich wenigstens die Ausbildung fertig machen konnte. Mhm. Aber ich war nicht mehr ich. Ich fühlte mich abgestempelt, mhm, und ich hatte keine Chance mehr, das wieder gut zu machen. Das war so wie meine Überzeugung in dem Moment.
Und das stelle ich mir richtig, richtig schlimm vor als Gefühl und Gedanke. Ich bin die, die enttäuscht hat, oder ich bin die, die es kaputt gemacht hat. Also das ist ja, ich glaube, das ist für alle Menschen eine Riesenlast, wenn die das von sich glauben oder so diese Überzeugung haben. Ja. Aber für so junge Menschen wie dich dann in dem Fall, boah, das ist das eine Last zu tragen.
Ne? Niemandem, ja, das sollte auch nicht so sein.
Ja.
Ja. Und das ist halt, das hat so viel kaputt gemacht. Und dass ich mir dann Hilfe auswärts, also nicht bei Zeugen Jehovas, geholt habe. Und dort bekam ich auch Gehör. Plötzlich sagen sie, ja, das kann sein, das kann passieren und so. Und viele, ja, wenn man jetzt sagt, vom religiösen Sinn her, viele waren ja gar nicht schockiert, was so passiert. Also, ja, ist normal, man will sich ja kennenlernen und so, das ist halt das andere, oder? Und dann fanden sie das auch nicht schlimm und so. Und ja, ich merkte, ja, ich habe niemanden getötet, aber ich fühle mich so, als wäre ich die schlimmste Mörderin auf der Welt gewesen. Ja. Also es war so, diese Last, die mir aufgetragen wurde, das war nicht Gnade, das war nicht freigesprochen. Ja, weißt du, was ich meine? Das war total das Umgekehrte. Und dann habe ich gemerkt, fertig, ich muss hier jetzt meinen Weg finden. Die Spirale ging immer tiefer. Ich hatte Momente, wo ich sagte, ich will nicht mehr sein. Ich mag nicht mehr. Mhm. Und zum Glück habe ich dann einen sehr, sehr liebenswürdigen Mann kennengelernt. Und er hat mir geholfen, aus das Ganze rauszukommen, mir wirklich Hilfe zu holen. Seine ganze Familie hat hinter mir gestanden, wirklich liebevolle Familie. Und ja, irgendwie haben sie geschafft, mich einfach weiter am Leben zu erhalten. Mhm. Aber ich war innerlich kaputt. Mhm. Also ich hatte dann, weil ich dann ausgestiegen bin bei den Zeugen Jehovas, weil es ging mir so schlecht. Ich bin
was heißt denn genau ausgestiegen? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es war so, dass ich halt, weil ich mit ihm zusammen war, er auch nicht Zeugin Jehovas war und so, und wir auch schon intim gekommen sind, dann, dass das halt wie ein Austrittsgrund war, genau. Ich wurde wie ein bisschen dazu gedrängt, weil mir gesagt wurde, ich würde eh keine Chance bekommen, dass ich da irgendwie Gnade bekommen würde von den Ältesten, die das entscheiden würden. Es gibt ja immer so ein Gerichtsverfahren. Mhm. Und ich sagte, gut, wenn ich eh keine Chance habe, irgendwie begnadigt zu werden oder einfach so ein bisschen zurückgenommen zu werden, dann gehe ich. Dann gehe ich, dann mache ich diesen Schritt. Und ich war auch dann überzeugt, ich komme dann wieder mal zurück. Mhm. Weil ich wollte meine Familie nicht verlieren. Und ich dachte, ja, es ist ja nur vorübergehend. Und dann bin ich ausgezogen von zu Hause. Ich habe in einer WG gewohnt, habe mein letztes Lehrjahr abgeschlossen, habe bestanden mit Berufsmatur. Ich glaube es immer noch nicht, dass ich das geschafft habe. Genau, und habe dann gearbeitet auf dem Beruf als Konstrukteurin. Es war okay, aber ich war innerlich wirklich immer noch auf dem Modus so kaputt. Und
durftest du in der Zeit dann deine Freunde und deine Familie und so weiter, hast du normal Kontakt gehabt?
Nein,
oder?
Eben nicht. Genau, das war leider der Austritt bedingte, weil ich getauft war, weil ich eine getaufte Zeugin Jehovas war, musste ein kompletter Kontaktverbot herrschen, weil ich ausgetreten bin.
Okay, ja. Also das sind quasi so die Regeln oder die Ideen.
Ja, genau. Okay. Ich hatte zum Beispiel einen Cousin, der war nie getauft und der hat sich nie wirklich dafür ganz entschieden. Und mit dem war der Kontakt immer noch normal. Also es war immer so ein bisschen komisch irgendwie, weil wir alle wussten, oh, es ist nicht so dabei. Und wir alle dachten, wir haben die Wahrheit. Und es war immer so, ah ja, komm doch, und oh, es ist so schade. Und das war immer so ein Ziehen,
ja.
Oder? Mit so, ja, ein bisschen komisch, genau. Aber weil ich getauft war, durfte ich ausgeschlossen werden, weil sie sagten, du wusstest die Regeln, aber ich war so jung und ich habe mir nie gedacht, dass sie wirklich so umgesetzt werden würde. Mhm. Und somit brach meine ganze Familie den Kontakt mit mir ab. Ich habe noch einzeln versucht zu schreiben oder gesagt, ja, ich komme dann wieder zurück und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich habe mir für sie geschaut, noch im Gedanken, ich wollte es ihnen immer noch weiterhin recht machen.
Ja, das war ja das, was du auch jahrelang vorher gemacht hast.
Genau, ne?
Also
ja.
Dein Glaubenssatz war und dein Handeln, dein Verhalten, so ich schaue nach den anderen. Und
ja, genau.
Plötzlich standst du dann da und musstest quasi auch zu dir schauen.
Ja, und das war ich nicht gewohnt.
Ja, ja.
Meine Bedürfnisse kannte ich gar nicht. Und als ich dann rauskam und alle mir den Rücken zugedreht haben und das durchgezogen haben und ich realisiert habe, wow, was das heißt, dass wirklich ich keinen Kontakt mehr zu meiner kompletten Familie haben werde. Sie waren alle drin. Von dem her, ja, war das klar, so keiner mehr ist mehr Teil von meinem Leben. Und mit der Depression zusammen war das nicht eine gute Kombi.
Nein.
Nee, genau, weil ich hätte da Liebe, Unterstützung gebraucht, Verständnis und ich bekam genau das Gegenteil. Und für sie war das ja ein Liebesakt, weil sie denken auch, wenn wir liebevoll weiter zu den Ausgeschlossenen so umgehen, dann haben sie keinen Grund, um zurückzukommen. Wenn sie halt wie diese Kälte zeigen, dann sagen sie, ja, dann spüren sie, ja, mir fehlt diese Liebe, die kann man nur im Gottesreich bei den Zeugen Jehovas haben und kommen zurück. Und ja, mich hat es halt komplett zerstört und auf einer Seite aber auch die Augen geöffnet. Es war halt schon eine Zeit, muss ich sagen, sie haben mir einen Wert gegeben, der wirklich für mich unter all dem anderen war. Also es war wirklich, ich wurde wie abgeschrieben, wertlos. Dass man nicht mal mehr Kontakt mit mir haben darf. Mein Wort war nicht mehr wichtig, gültig. Ich hatte kein Sprachrecht mehr. Wenn die Leute mich dann auf der Straße trafen, drehten sie sich um oder grüßten mich nicht. Und das war mit 19 ein fetter Schlag. Also das ist so, das konnte ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren würde. Nie.
Ja, es war die Basis deines Lebens. Ne? Du bist mit all diesen Menschen in dieser Gemeinschaft groß geworden.
Von klein auf kann
mit 19 bist du nicht nur ausgezogen, sondern es war wie die Welt war weg für dich. Oder?
Eine Identität gab es nicht mehr. Sie wurde wie gelöscht. Das war ein heftiger Schlag, dass ich dann mich selber auch diesen Wert zugesprochen habe und gesagt habe, das stimmt und so habe ich gelebt. Ich hatte keinen Wert mehr in meinen eigenen Augen, weil ich im November 2014, während der letzten Schuljahr an der Berufsschule ausgezogen bin, hatte ich nur einen Lehrlingslohn und ich musste mich irgendwie unterhalten. Die Wege und das Auto, ich hatte weite Arbeitswege und Schulwege und ich habe die Kinderzulage bekommen, genau, aber viel mehr habe ich auch nicht fragen wollen und kam nicht. Und irgendwie musste ich da durch. Und da habe ich angefangen, so einen Nebenjob zu haben. Neben der Lehre habe ich alles absprechen müssen. Und alle haben abgeraten. Aber ja, wer hat mich sonst unterhalten? Mhm. Finanziell, das ging nicht. Und ich war da auf 0-0 mit einem Lehrling. So kann man nicht die Krankenkasse, Versicherungen, Auto, Miete und alles andere zahlen. Das geht einfach nicht. Und ich war immer nur und manchmal habe ich wirklich gefragt, wie kaufe ich mein Essen? Und auch da wirklich ein riesen Dankeschön an diese Familie. Und sie haben manchmal gemerkt, sie hat kein Essen, also willst du was mitnehmen, oder? Dann haben sie für mich geschaut, aber ich war wirklich so, also wenn ich manchmal diese Fotos anschaue, und ich war spindeldürr und das ist krass. Mhm. Und ich habe einfach auch nicht gegessen, weil ich war so auch mental mit dem beschäftigt. Manchmal habe ich gar nicht gemerkt, dass ich gar nichts gegessen habe.
Ich könnte mir vorstellen, es gab dann doch immer auch wieder die Zweifel, gehe ich vielleicht doch zurück, macht es mir das vielleicht einfacher dort wieder? Und wie war das für dich?
Ja, in solchen Momenten, ich hatte doch irgendwie irgend so ein bisschen Stolz in mir und ich merkte auch, ich bin noch nicht da angelangt, dass ich zurückgehen kann. Ich dachte, ich muss noch all diese Scham, diese Last, wir von mir noch abbekommen, dass ich dann zurückgehen kann mit neuem Kleid, Mantel, weiß ich nicht was, oder? Und weil ich so in einem tiefen Loch saß und dann den Nebenjob gemacht habe in einer Bar, dann ist der Alkohol geflossen und es ging immer weiter unten. Ich habe meinen Schmerz, meine Leere versucht zu füllen mit Alkohol, einfach die ganze Zeit Party und ich habe eine Beziehung nach der anderen gehabt. Ich habe nach dieser Liebe gesucht. Ich versuchte, jemanden zu finden, der mir hilft, diese Leere zu füllen und mir diese Liebe geben kann, die ich einfach nicht mehr hatte und ich spürte die nicht mehr. Ich fühlte mich einfach nicht mehr geliebt. Einfach so wie ein Waisenkind. Ich war plötzlich von heute auf morgen ein Waisenkind, ja. Mhm. Und diese Gedanken kamen immer wieder, ich will zurück und so, aber irgendwie merkte ich, ich kann jetzt nicht zurück. Schau mich an. Das ist ja das Problem. Ich war so ein Wrack in meinen Augen. Ich dachte, ich kann ja nicht zurück. Es geht nicht, die nehmen mich nicht.
Wenn sie dich genommen hätten, wärst du gegangen? Oder war auch so ein Fünkchen von, du hast es vorhin so formuliert, sie haben ja auch ein bisschen damit die Augen geöffnet. Spielte das auch eine Rolle, dass du gesagt hast, eigentlich fühlte ich mich dort ja auch nicht wohl und nicht frei. Und ja, jetzt bin ich gerade auch nicht frei, weil ich finanziell habe ich echt Schwierigkeiten und emotional wahrscheinlich auch, aber auf einer anderen Ebene warst du vielleicht freier als dort. Spielte das eine Rolle bei deinen Überlegungen?
Ja, ich denke zum Glück, ja. Ich habe einiges durch die Distanz zu dieser Gemeinschaft, habe ich dann plötzlich auch Sachen erfahren, die ich vorher nie erfahren hätte. Mhm. Man durfte auch nicht Sachen anschauen von Ex-Zeugen Jehovas oder allgemein Sachen, die geschrieben wurden bei Zeugen Jehovas, die die Gemeinschaft in ein schlechtes Licht darstellen würden. Mhm. Und als ich plötzlich draußen war, hatte ich in dem Sinn kein Tabu mehr, empfand ich es so. Und habe ich mich damit auseinandergesetzt. Dann habe ich mich dann mit der Infosekta von Zürich und so mal in Kontakt gesetzt und habe mal andere kennengelernt und ausgetauscht. Und da kamen plötzlich Sachen auch hoch, wo ich dachte, wow, und das ist die Gemeinschaft, für die ich mein Leben gegeben hätte, oder dass ich so dahinter stand und auch selber in all dem Prozess, das ich erlebt habe, aber auch einige Sachen miterlebt, wo ich dachte, wow, das macht man nicht, das geht einfach nicht, das ist nicht okay. Weil als ich das erste Mal vor das Gericht gehen musste, war ich alleine als Teenagerin vor drei erwachsenen Männern und musste die intimsten Sachen dann einfach so erzählen. Und meine Mutter durfte nicht dabei sein. Und ich war dort in einer tiefen depressiven Phase. Und ich dachte, wow, das geht gar nicht. Und einer war auch nicht sehr, ja, nicht mit den Worten, war irgendwie verletzt und enttäuscht von meinen Handlungen und war sehr angreiflich mit den Worten. Und das war für mich ein Trauma. Das ist Erfahrung. Und dann, was danach kam, wie wir dann zurückgezogen wurden von unseren Aufträgen, von der ganzen Gemeinschaft und wie das einfach so belächelt wurde. So, ja, ja, das habt ihr halt davon und das ist schon richtig so. Und diese Sachen, boah, das hat mich so durchgeschüttelt. Ich dachte, wo ist die Liebe hier? Wo ist die Gnade? Wo hilft man sich hier? Ich hatte keinen mehr, den ich vertrauen konnte, um mein Herz auszuschütten, weil ich dachte, jetzt werde ich gleich wieder eingezeigt. Weißt du, es war so eine feindliche Situation wie geworden. Und all diese Erfahrungen und plus noch andere, die ich dann in Erfahrung bringen durfte, durch andere Personen und auch durch Berichte, wirklich echte Lebensgeschichten, die ich eins zu eins auch miterleben und hören durfte, habe ich gesagt, wow, nein, das geht gar nicht.
Und das hilft wahrscheinlich ja gar nicht in dieser Selbstfindungsphase, die man ja so im Teenie-Alter hat und jungen Erwachsenenalter. Wer bin ich eigentlich? Die wurden so ein bisschen die Wurzeln entzogen, deine Basis war weg und du wurdest sehr verurteilt für das, was du gemacht hast. Das heißt, du hast vorhin gesagt, ich hatte für mich keinen Wert und keine Liebe übrig, so, also ich fühlte mich wertlos. Genau. Und das ist ja eigentlich tatsächlich das, was, wenn ich dich richtig verstanden habe, was dann da auch mit dir passiert ist, dass die Gemeinschaft dir den Wert entzogen hat. Mhm. Du bist wertlos mit dem, was du gemacht hast und bist deswegen für uns als Gemeinschaftsmitglied nichts mehr wert. Also hast jetzt wie keinen Platz mehr hier bei uns. Und als du dann ausgetreten bist, dann war das, was du mitgenommen hast eigentlich. Ich bin wertlos und was ich gemacht habe, dafür muss ich mich schämen.
Ich kannte keine andere Wahrheit. Ist halt so, ja. Und das brauchte dann seine Zeit. Und
Was hat dir dann so geholfen auf dem Weg, für dich irgendwie innere Klarheit zu finden, auch aus dieser Depression rauszukommen? Du hast eben schon die Familie angesprochen, die dir da geholfen hat.
Genau, ja.
Was oder wer, welche Strategien, was hat dir geholfen noch auf deinem Weg?
Mhm. Ja, ich muss schon sagen, im Nachhinein ist es für mich ein klares Zeichen, dass er mich nicht aufgegeben hat, dass der Herr wirklich seine Hand über mich hatte und trotzdem bei mir war, mit mir gelitten hat, mit mir geweint hat und auch den Kopf geschüttelt hat. Genau, aber im Nachhinein merke ich, er war da, er hat mich so bewahrt. Es hätte so viel schlimmer sein können, ich könnte nicht mehr hier sein.
Ja.
Und er hat mir so liebevolle Menschen auf den Weg gegeben und gute Menschen. Und das hat auch Zeit gebraucht zu merken, hey, wer tut mir gut?
Mhm.
Ich hatte auch diese Tendenz, weil ich eben keinen Wert mehr hatte, einfach zu jedem Ja sagen, ja, du willst mit mir befreundet sein, ja, passt, oder? Und ich habe alle gern und ich will einen anderen recht machen, oder? Das war so das.
Ja, auch der Wunsch, das dazu zu gehören wahrscheinlich.
Genau.
Irgendwo wieder Anschluss zu finden.
Ich wollte meine Familie wieder haben, ja, ich wollte mein Umfeld wieder haben, oder?
Ja.
Und dann kam ich mit vielen Leuten in Kontakt, wo einfach für mich selber mir nicht gut getan haben. Und diese Familie war sehr liebevoll, die haben mir gut getan. Am Ende hat die Beziehung nicht gehalten und er ist jetzt glücklich verheiratet und hat ein Kind und ich bin so happy für ihn. Wirklich, aber diese Familie hat mir so viel mitgegeben. Es war einfach die Liebe.
Mhm.
Oder Menschen, die einem einfach helfen wollen, wo liebevoll sind, nicht verurteilen, die bringen uns so viel weiter. Und das habe ich auch mitgenommen. Ich so, das will ich auch. Diese Vorstellung. Und ich merkte, das hat sich immer wieder gebissen mit meinen alten Vorstellungen.
Mhm.
Ich merkte, ja, als Zeugin Jehovas hatte ich immer so Verurteilungen. Ja, die Weltlichen, die nicht glauben. Und das biss ich immer wieder, weil ich sagte, ich will Menschen gerne haben. Ich will Menschen einen Platz schaffen, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sein können. Aber zuerst muss ich das selber auch glauben, dass ich das auch kann. Genau, und irgendwann, ja, ich war in der Spirale weit unten, sage ich mal so, hat dann angefangen, einzelne Menschen auf mich zuzukommen. Da kam jemand Spezielles auf mich zu und gab mir plötzlich das Angebot, auf seine Kinder aufzupassen. Und die Kinder waren wie noch das Einzige, was mich noch im Herzen, das wie versteinert war, erreicht haben. Ich habe mal bei dem Schweizerischen Roten Kreuz die Ausbildung gemacht für Babysitter und so und ich habe immer sehr gerne Kinder gehabt. Und er wusste das und er hat auch gesehen, dass es mir nicht gut ging, dass es einfach, ja, selbstzerstörend unterwegs war, aber ich weiß nicht, er hat mir einfach diese gnadvolle Frage gestellt und hat einfach gedacht, na, das könnte ihr vielleicht gut tun. Und durch das Babysitten der Kinder, das hat mich einfach wieder wie einen Sinn im Leben gegeben.
Mhm.
Soll ich sagen, oder ich merkte, das macht mir Freude.
Mhm.
Und sie haben mich wie langsam zurückgeholt ins Leben. Und dieser Mensch hat auch einer freikirchlichen evangelistischen Gemeinschaft angehört und hat mal gesagt, ja, kannst ja mal mitkommen, wenn du möchtest. Und ich dachte, nee, nochmal so eine Sache. Gemeinschaft brauche ich nicht. Und ich war ziemlich auf Kriegsfuß mit Gott in dieser Zeit, weil ich ihm auch die Schuld gab daran. Ich konnte es noch nicht trennen von Religion und Glauben. Und ich dachte, Zeugin Jehovas und Gott, das ist eins, oder?
Mhm.
Und Glauben, das ist alles verbunden. Und ja, er wegen ihm und ich war wirklich recht auf Kriegsfuß und ich dachte, boah, keine Ahnung. Aber ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben. Genau, ich merke, immer wieder im Leben bin ich so dankbar, dass ich einfach manchmal mutig war und einfach gedacht habe, okay, es passt mir nicht so, aber mach. Probier es aus.
Wo hast du den Mut hergenommen?
Keine Ahnung. Im Nachhinein denke ich, ich habe einfach gemacht, aber irgendwie habe ich trotzdem immer am Ende des Tunnels dieses Licht gesehen. Ich glaube, man darf einfach nie aufhören, nach diesem Licht greifen zu wollen. Es erlischt nie.
Ja. Egal, hast du das Gefühl, du warst wie geführt sozusagen?
Also ja.
So irgendwas in dir oder von außen sozusagen hat dich getragen dadurch und hat dir den Weg gezeigt und dir geholfen, einfach nicht aufzugeben.
Ja. Wie so Wegweiser hingestellt.
Mhm.
Und am Anfang habe ich wie nicht hingeschaut oder ich habe die helfende Hand nicht gesehen.
Mhm.
Und ich habe auch gemerkt, ich musste bereit sein, um auch die Hand zu greifen, die mir geboten wurde, die helfende Hand. Und das war ich auch irgendwann. Und Das ist, glaube ich, auch das, was ich manchmal schwierig finde. Viele haben mir gesagt, ja, dir geht es schlecht, du musst nur machen. Es gibt Momente, da geht es nicht. Und das muss man wie aushalten können, dass man einfach damit wie selber abschließen kann, dass man diese Trauerphase, ich hatte eine Trauerphase, die ich einfach wie durchmachen musste, ja?
Ja.
Und danach hatte ich wie das durch und konnte Energie ein bisschen aufwenden zum Hinschauen und sagen, ah, okay, vielleicht kann ich da hingreifen.
Ja.
Und langsam habe ich dann in dieser Gemeinschaft eine andere Seite vom Glauben eben kennengelernt, diese gnadvolle Art, das, was ich wirklich, was man in der Bibel liest. Oder so diese Gnade, diese Liebe, also das Bild von Jesus, das wurde dort gelebt. Und ich wurde ohne Vorurteile behandelt, auch nachdem sie meine Geschichte gehört haben. Ich war schon da mit dem, so blöd gesagt, so mit dem Kopf nach unten und sage, ja kommt, gib mir noch den Gnadenstoß, oder sozusagen, ja, was hast du gemacht und so. Und das Einzige kam zurück, du glaubst an Jesus, er ist auch für dich gestorben, glaubst du daran? Ich so, ja, deine Sünden sind vergeben und so. Und das war für mich so, boah, also in dem Moment habe ich gespürt, mein Herz hat wieder angefangen zu schlagen. Das war ein mega Moment, ja. Und einfach habe ich gemerkt, okay, ich gebe dem Herrn noch eine zweite Chance, wie er mir so eine zweite Chance gegeben hat, ja. Und ab dort, muss ich sagen, habe ich angefangen zu merken, ich muss den Menschen nicht gefallen und angefangen zu merken, hey, was brauche ich? Ich lag langsam wieder ein bisschen vorne im Rennen. Und nicht mehr so die Letzte, die immer schaute, ja, dass jeder das Rennen gewinnt. Sondern ich sage mal, ich will auch das Rennen gewinnen und ich darf. Ich habe das Recht, das Rennen auch zu gewinnen, oder?
Ja, du hast angefangen, wieder deinen Wert zu erkennen.
Genau,
und auch die Liebe für dich selbst. Und hast geschaut, dass du für dich schaust auch, ne? Und nicht nur in der Anpassung bist. Was ja mega schön ist, wenn wir uns unterstützen, einander helfen alle. Ne?
Ja,
und
unbedingt.
Auch du hast diesen Wert nie verloren, aber du kannst ihn besser ausbalancieren.
Mhm.
Das heißt so, hey, natürlich schaue ich zur Gruppe, zu meiner Familie, zu meinen Freunden und so, aber nicht,
dass ich meine,
meine eigenen Bedürfnisse komplett hinten anstelle oder gar nicht mehr höre.
Genau,
sondern du hast wieder angefangen, überhaupt deine Bedürfnisse zu erkennen. Und da haben wir ja dann auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen.
Genau.
Ja, dass du wieder dich überhaupt neu oder anders kennenlernst und eben deine Bedürfnisse auch mehr in den Vordergrund stellst.
Ja, und es ist so wichtig, dass ich, und es gibt immer noch Momente, wo ich denke, darf ich das oder bin ich es wert? Und diese Gedanken kommen immer wieder, aber ich habe auch gemerkt, desto schneller ich wechsle, desto schneller ich merke, nein, es stimmt nicht, du darfst sein, du darfst hier auch deine Meinung sagen und du darfst sagen, wenn es dir nicht passt. Und ja, ich habe Spracherecht, mein Wort zählt, nicht so wie ich abgestempelt wurde von den alten Gemeinschaft, sondern mein Wort
zählt. Ist gleichberechtigt aller anderen
gegenüber. Ich darf was sagen, das ist wichtig und jedes Mal, es ist auch ein Prozess gewesen, desto öfter ich schneller darauf reagiert habe, gegen diese schlechten Gedanken, desto automatischer lief es ab.
Ja, du hast die alten Automatismen überschrieben.
Genau.
Ne? Der alte Automatismus war, oh Gott, darf ich das, bin ich doch gar nicht wert.
Ja.
Und dann hast du gelernt, das zu beobachten, das zu erkennen und dann anders darauf zu reagieren, je häufiger du das machst.
Ich habe angefangen, damit zu arbeiten.
Gell?
Oder nicht einfach wegzudrücken und sagen, es ist nicht wahr oder es passiert gar nicht. Oder solche Themen spricht man nicht an.
Mhm.
Oder habe angefangen, hinzuschauen.
Mhm.
Und ich habe da auch einmal so ein 7-wöchiges Programm durchgemacht für das innere Kind heilen. Das habe ich einfach mal online so gefunden. Genau, sonst hätte ich es bei dir so gemacht.
Damals gab es das noch nicht.
Genau. Und das hat mir so geholfen, hinzuschauen. Es hat wehgetan, hinzuschauen, weil auch Sachen hochkamen, wo ich merkte, oh, das war gar nicht gut. Das tat weh und ich brauchte auch wieder Zeit, um mich zu erholen. Aber diese Aufarbeitung war so wichtig, weil ich habe gemerkt, wie ich so ein verletztes inneres Kind in mir hatte, das so Angst hatte, etwas falsch zu machen und wollte einfach gefallen. Ich wollte einfach es richtig machen.
Mhm.
Und das hat sich so durchgezogen. Und dass ich das plötzlich so merkte und dachte, okay, ich kann jetzt mit etwas arbeiten, ich weiß, woran ich arbeiten kann. Das hat so viel Freiheit gezeigt. Und ich, über dieses Bild einfach mal diese Wunde aufzumachen, die Wunde zu säubern, dieses Bild ist immer wieder dann in den Kopf gekommen. Ich sage, Betty, ja, es tut weh, vielleicht den Pflaster jetzt zu lösen, das vielleicht klebt noch ein bisschen an der Wunde, aber lieber jetzt diese Wunde reinigen, als wenn es dann komplett vereitert und noch hässlicher wird die Narbe, diese Wunden anschauen und versuchen zu heilen, rauszuputzen, was nicht reingehört. Ja.
Ja, zu versorgen, einfach damit es heilen kann.
Genau,
überhaupt.
Ja, und, genau.
Dafür muss man hingucken. Man muss den Dreck rausholen, der vielleicht noch drin ist.
Und das hat viel Kraft und Mut auch wieder gekostet, aber das kann ich allen so aufs Herz legen, hinzuschauen und sich auch die Hilfe holen, die man braucht. Und das ist so eine Mentalität auch hier in der Schweiz umso mehr, glaube ich, so à la, man muss einfach funktionieren. Man muss es selber können und es hilft dir eh niemand, mir hilft auch niemand. Weißt, das fand ich so schlimm und dass ich dann durch all das durchkam, dann dachte ich, hey, hol dir doch die Hilfe. Wir haben so viel Hilfe hier. Klar, es ist nicht immer vielleicht günstig, aber es gibt heutzutage eben über Medien und Instagram, weiß ich nicht was. Füttere dich mit Sachen, die du merkst, die tun mir gut. Die helfen mir, ein positives Mindset zu haben, die helfen mir, über mich selber Strategien zu entwickeln, die mir helfen können, aus Sachen rauszukommen. Mir hat so geholfen, Zeugnisse von anderen Menschen zu hören, wie sie aus ihren Lebenssituationen rausgekommen sind. Ich dachte, boah, ich hätte das nie geschafft. Und dann sehe ich sie heute. Ja, wenn man jemanden kennenlernt, dann denkt man, oh, so schön, du strahlst ja immer bei mir. Auch, oh, Betty, du strahlst immer. Du bist so eine positive Person. Es ist so schön mit dir, du strahlst von Lebensfreude. Und dann irgendwann erfahren sie, was ich alles durchgemacht habe. All die Tiefen. Und dann sage ich, boah, das hätte ich nie gedacht. Oder? Und für mich ist das wie so ein bisschen, boah, ja, du hast es geschafft. Es war so wie ein Balsam, so ein Schulterklopfen. You did it. Ja. Du hast es geschafft. Und das hat mir auch Mut gegeben, weiterzumachen. Sagen, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Ich konnte auch so viele tolle Gespräche mit anderen Leuten führen und zeigen, oh, das ist so eine Bestätigung. Der Austausch, man lernt voneinander. Das ist so wichtig.
Ja.
Das ist so wichtig, einfach auch die Offenheit zu haben und auch über Themen zu sprechen, die nicht angenehm sind oder jeder sagt, darüber spricht man nicht, dann sollte man erst recht darüber reden, wahrscheinlich.
Ja.
Oder genau. Aber auch die Offenheit haben, andere Meinungen anzunehmen und so. Und bei mir gab es total einen Wechsel. Ich habe wirklich inneren Frieden angefangen zu finden.
Bist du jetzt so, würdest du sagen, komplett im Frieden mit deiner Geschichte? Oder gibt es den einen oder anderen Punkt, der noch auf deiner Bearbeitungsliste klingt? Sehr, sehr weltlich. Weißt du, noch so Reste vom Pflaster, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Also noch so Sachen, wo du noch am Hinschauen bist oder auch immer mal wieder, dass das hochkommt? Oder würdest du sagen, doch mit der Story, mit dieser Geschichte bist du komplett im Frieden?
Nein, ich lebe komplett im Frieden. Weiß nicht, ob das überhaupt komplett geht, oder? Weil man kann sich daran erinnern, es ist nicht einfach ausgelöscht. Die Wunde ist ja immer noch da, man sieht sie ja. Aber ich kann viel entspannter damit umgehen, weil ich habe wie auch den nötigen Abstand erhalten von meiner Familie. Ich habe sie lieb, ich habe sie in meinem Herzen. Sie wohnen nicht weit weg von mir, aber für mich ist das wie, wenn sie nicht mehr da sind, oder? Und weit weg wären. Und für mich ist das einfach, ich gehe mit dieser Lebenseinstellung voraus und denke, ich behandle die andere so, wie ich behandelt werden möchte. Und das ist der einzig richtige Weg, finde ich. Und wenn plötzlich mal was geschrieben werden würde oder wenn plötzlich jemand von meiner Familie gestorben ist, dann wurde ich informiert und das habe ich sehr geschätzt, dass es einfach das Mindeste einfach an Austausch stattgefunden hat und stattfinden konnte. Das ist einfach, ja, einfach, dass ich finde, das hat noch was mit Respekt und Menschlichkeit zu tun. Und das haben sie gemacht und das bin ich sehr dankbar. Aber auch andere Geschichten gehört, dass sie nicht mal informiert wurden, dass ein Mitglied gestorben ist. Und das finde ich, das geht gar nicht. Das ist unmenschlich. Das macht man nicht. Und das bin ich sehr dankbar. Genau. Und deshalb, es hat immer wieder Momente, wo ich denke, boah, ich vermisse sie so doll. Und das darf ich auch. Schmerz, aber ich darf. Und das ist wieder das. Und ich hatte Momente, wo ich dann wieder diese Spirale reinkam und ich dachte, boah, ich vermisse sie so. Und dann war es so schwer und ich kam wie nicht mehr raus. Weil ich dachte, ich sah keine Lösung mehr und ich dachte, ich bin so abhängig von ihnen. Aber ich bin nicht mehr abhängig von ihnen. Ich habe jetzt mein Leben und ich habe gemerkt, wenn sie mich lieb haben, dann können sie mich akzeptieren, wie ich bin. Dann wollen sie mit mir auch meinen Weg teilen. Und meine Türe steht offen. Genau, und ich respektiere ihre Meinung, ich respektiere ihren Weg. Aber wenn sie mir was aufzwingen wollen, dann habe ich jetzt auch diese Standfestigkeit und diesen festen Boden, dass ich sagen kann, nein, ihr definiert mich nicht mehr, ich tanze nicht mehr nach eurer Pfeife, so dumm gesagt. Ja. Ich will nicht mehr ihren Erwartungen erfüllen, sondern ich merke, ich muss jetzt meinen Weg gehen, weil ich sonst immer hin und her gerissen werde. Und es gibt eben diese Momente, aber ich merke, es ist okay, ich darf auch weinen und traurig sein, aber es zieht mich nicht mehr so runter, weil ich den Frieden mit mir gefunden habe, weil ich merke, ich bin gut. Ich bin zufrieden mit dem, was ich geleistet habe, wo ich jetzt stehe und was ich für Entscheidungen gemacht habe in den letzten paar Jahren, genau, was sich alles geändert hat und dass ich jetzt einen liebevollen zukünftigen Mann an meiner Seite haben kann, genau, und im Sommer heiraten werde. Oh. Solche Sachen so. Genau. Ein paar Jahren hätte gedacht, nein, das geschieht nie. Das ist halt diese Momente, man ist manchmal so darin gefangen, man denkt, es wird nie besser. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ob du mir den Satz gesagt hast, lass der Zeit Zeit. Und ich bin auch mit dem Temperament immer so, nein, jetzt und durch. Und
Geduld ist nicht ausbaufähig.
Ja, ja, genau, das kann man so sagen, sehr gut gesagt. Genau, ja, und das musste einfach schnell gehen und man hat manchmal einfach die Geduld nicht.
Ja. Und ich glaube, so geht es aber vielen Menschen, egal in welchen Lebenskrisen und Phasen sie sind. Wenn es schwierig ist, dann entweder wir verlieren komplett den Mut und den Halt oder es geht uns einfach nicht schnell genug. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, menschlich, dass dann die Geduld fehlt. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir über solche Momente, solche Lebenskrisen, solche Phasen sprechen und einander Mut machen zu sagen, es braucht Zeit, es ist ein Prozess. Und das ist natürlich, höre ich auch viel in der Therapie, dass viele sagen, ja, jetzt war ich schon zweimal da und es ist noch nicht, meine Welt ist noch nicht komplett anders. Und ja, das ist vielleicht auch eine Erwartung, mit der wir aufräumen dürfen, dass ein Prozess halt Zeit braucht. Mhm. Und wenn du einen Glaubenssatz ändern möchtest, wenn du Lebensverhältnisse, Umstände, Beziehungen und so weiter verändern möchtest, Verhaltensweisen und Muster, dann braucht das Zeit. Und natürlich ist der Prozess bei manchen schneller als bei anderen, aber es ist immer noch ein Prozess, der Zeit braucht. Und das ist auch wichtig, weil wenn es mit einem Fingerschnipp ginge, dann bräuchte es auch keine Therapie und keine Begleitung, keine Unterstützung, weil dann könnte man in einem Buch einfach eine Strategie anwenden und dann wäre es das so.
Ja, wäre einfach, ja.
Ja, manchmal wäre das schön, aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, du nimmst ja auch viel mit aus diesem Prozess. Mhm. Und der Prozess für dich war auch wichtig, um gewisse Sachen zu lernen, zu verinnerlichen, zu verstehen. Und durch den Prozess gucken wir auch immer wieder hin. Wenn es in einer Minute gegessen wäre, würden wir nicht wirklich was draus lernen, sondern würden sagen, ja, im Worst Case lande ich halt nochmal drin, aber nach einer Minute ist dann ja durch. Also ja, der Prozess hilft ja auch, eine nachhaltige Veränderung und Lernaufgabe in Anführungszeichen vielleicht.
Ja, und man nimmt immer wieder was mit oder der Rucksack füllt sich mit Erfahrungen und wenn man eben hinschaut, dann kann man auch mehr daraus lernen, als wenn man sagt, ja, dieses Werkzeug kann ich noch nicht einordnen, keine Ahnung. Ja. Und es verstäubt irgendwo in einer Ecke. Anstatt zu sagen, ich könnte es ja für das brauchen. Aber man muss hinschauen, muss es abstauben und schauen, okay, wo kann ich damit handwerklich mich tätigen, weiß ich nicht. So irgendwie, ich habe immer so diese Vorstellung, oder das im bildlichen Sinne gesagt, das hilft mir auch, oder das mal anders zu sehen. Oder wenn ich höre, dass jemand sagt, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr malen, ich weiß nicht mehr was und es sieht nicht gut aus. Und dann habe ich einfach das Bild gehabt, fang bei einer Blume an. Irgendwann wird das ein Blumenstrauß. Oder so die kleinen Schritte und einfach diese Bilder für mich, die helfen uns, das visuell auch noch verknüpfen zu können mit verschiedenen Sachen. Jetzt im Studium ist auch noch ein Thema, genau. Mhm. Habe ich auch immer wieder Literatur darüber gelesen in der Vorlesung und behandeln das Thema. Es ist so wichtig, diese Sinne verknüpfen zu können, wenn ich es auch spüren kann, wenn es ein Bild bekommt,
diese Strategien. Ja, je mehr Sinne involviert sind, umso mehr integrieren wir das Ganze.
Ja,
und nicht, wenn wir einfach nur das Wissen haben und einmal gehört haben, sondern es macht Sinn, es auch mal zu sehen, zu fühlen, zu erfahren, wie fühlt sich das jetzt gerade an.
Genau,
und dementsprechend natürlich auch eine Vision zu kreieren, wo will ich irgendwann mal sein mit all den Sinnen.
Genau.
Wie möchte ich mich irgendwann mal fühlen in meinem Alltag? Wie möchte ich irgendwann mal leben? Was möchte ich sehen um mich herum? Was möchte ich hören um mich herum und so weiter? Ja, total, was du ansprichst. Genau, alle Sinne involvieren. Genau. Was würdest du sagen, du hast jetzt eben deinen Rucksack angesprochen, mit den Werkzeugen und Erfahrungen. Gibt es ein oder zwei Werkzeuge, um in deinem Bild zu bleiben, die für dich momentan oder auch in dieser ganzen Phase so die wertvollsten waren oder die hilfreichsten, wo du gesagt hast, okay, darauf, dieses Werkzeug habe ich immer und immer wieder genutzt, weil das für mich wirklich so einen großen Unterschied gemacht hat in dem Prozess?
Ich habe so verschiedene Sachen ausprobiert, muss ich sagen, aus meiner Verzweiflung. Und ich habe von all diesen Sachen immer versucht, so etwas ein bisschen rauszunehmen, oder? Es hat nicht immer alles geholfen. Immer ist das, man denkt, das muss jetzt gleich helfen. Aber immer wieder so kleine Inputs, eben mit den Gesprächen mit dir aus dem 7-wöchigen Programm, bei einer Physiotherapie-Massage oder was auch immer, beim Coiffeur-Termin. Genau, oder aus Büchern oder Hilfswerke, was auch immer. Immer wieder so kleine Sachen, immer wieder so Anwender durch den Tag sicher. Die Ruhe suchen im Sturm. Immer wieder, dass ich merke, jetzt wird es zu wild. Dass ich mich dann wieder zurücknehme und sage, okay, runterfahren oder atmen. Ich habe erst durch das Widerspiegeln mit anderen Leuten erfahren, ich atme sehr oberflächlich und auch zu lernen, wieder tief in den Bauch zu atmen, wieder die ganze Luft reinzulassen und mal wieder durchzuatmen, nicht immer festzuhalten. Auch ein Bild, das mir auch mitgegeben wurde. Ich habe immer versucht, wie meine Situation, die Stricke immer festzuhalten. So, ja, das habe ich auch im Griff, das will ich im Griff behalten.
Kontrolle haben.
Genau, ja, um die Sicherheit Kontrolle. Zu haben. Genau, ich wollte diese Sicherheit. Und ich dachte immer so, ja, ich darf das nicht machen, weil vielleicht, wenn ich das so und so schreibe, meine Familie, dann kommt das nicht gut. Und ah, wenn ich das und das mache, und das, ich habe mich immer tot gedacht. Was hätte sein können, Schlimmes?
X-Szenario.
Genau, und ich habe gefühlt, bin ich so durch das Leben gegangen mit ganz vielen Stricke und Steine und ich wusste nicht mehr, wohin damit. Und ich musste ja die Kontrolle behalten. Und immer wieder, und einmal habe ich dann dieses Bild bekommen, so, lass los, du kannst nicht alles kontrollieren. Das auch immer wieder in dem Alltag integrieren. Und ich merke, boah, das kann nicht sein. Und diese Ungerechtigkeit, das hat mich immer aufgefressen, diese Ungerechtigkeit. Es muss ja gerecht sein. Genau, das sonst gar nicht, oder? Diese Ungerechtigkeit und auch in solchen Momenten zu merken, lass los, es schadet mir nur. Ich kann es nicht kontrollieren. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, was mache ich daraus? Wie kann ich positiv damit umgehen? Oder welche Variante gibt es noch? Mhm. Und merken, das kann ich nicht kontrollieren, was kann ich sonst machen? Zu merken, ah, dann kann ich vielleicht einfach sagen, ich kann damit leben und sehe, dass diese Person dann vielleicht auch damit besser weiterleben kann. Das nützt mir nicht, wenn ich weiterhin auch so angespannt bin oder diesen Hass haben würde gegenüber der Vergangenheit meiner Familie, weil am Ende vergifte ich mich ja selber und die anderen ändern sich eh nicht.
Ja.
Also es hat keinen Einfluss auf die anderen. Das
nur
ist
auf dich, auf dein Leben, genau. Ne? Weil deine Gedanken vergiften deinen Körper am Ende.
Genau, total. Ja, komplett. Ja. Und das geschieht auch immer wieder. Und da muss ich auch denken, hey, was machst du hier? Schnell wieder zurücksehen, reflektieren. Also ein Spiegel in meinem Rucksack ist sicher dabei. Einfach manchmal reinschauen und schauen, hey, wie siehst du aus? Du siehst nicht glücklich aus. Oder was machst du hier? Wieso machst du das? Hinterfragen. Wo sind meine Glaubenssätze? Wieso will ich jetzt das? Oder wieso kann ich das nicht akzeptieren? Und wieso triggert mich das so stark? Oder diese Prägungen, die man hat. Und ich dachte, ja, das habe ich so gelernt. Das muss man so machen. Und einfach die eigenen Glaubenssätze herausspüren, finden können, das ist wichtig. Aber das ist ein Spiegel, finde ich, sicher ein cooles Werkzeug, das man haben kann und einem helfen kann, zur Ruhe kommen, weil man muss sich die Zeit nehmen, um auch ein klares Bild zu bekommen, denke ich. Ja.
Ja. Und dadurch wird das eigene Bild von sich selbst auch immer klarer.
Ja.
Je häufiger du in den Spiegel guckst, umso mehr in Facetten genau. Und Gesichter und so.
Und irgendwann lächelt man nur noch in den Spiegel. So, hi!
Hey, that's me!
Genau, das wäre ja das
Gut
Ziel.
Gut siehst du aus. Ah, ich ja. Oh.
Genau, das ist ja das Ziel.
Toll.
Wie wäre die Welt, wenn jeder so in einen Spiegel schauen könnte?
Was würdest du sagen momentan, wenn du so, weißt du, in deinem Leben jetzt gerade in deinen Spiegel schaust? Wen siehst du? Wie lebst du gerade? Wie geht es dir gerade so bezüglich deines Wohlbefindens, deiner psychischen Gesundheit, aber überhaupt dir? Wie geht es dir? Welche Betty schaut dir im Spiegel entgegen?
Ich bin wie stolz auf mich. Ich kann wie mit Stolz hinschauen und sagen, boah, du hast das geschafft. Es geht auch nicht immer, aber immer mehr und die meiste Zeit kann ich hinschauen und sagen, boah, du hast das geschafft, schau, wo du stehst. Und umso mehr, ich habe letztes Jahr einfach meinen alten Beruf hingeschmissen und gesagt, ich brauche eine Veränderung und ich habe...
Ich habe voll die Gänse.
Ich habe wirklich ein Studium angefangen, weil ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr den ganzen Tag hinter einem Computer sitzen und tote Materie entwickeln und vielleicht gar nicht wissen, ob das gebraucht wird oder nicht, ob das gut ist. Und ich habe mir gemerkt, es bereichert mich so viel mehr, mit Menschen auszutauschen, irgendwie mit Menschen unterwegs sein im Leben. Und ich liebe so Kinder. Ist wirklich, ich mag so Kinder, die Zusammenarbeit, einfach diese Unbeschwertheit, diese Lebensfreude, die sie haben und diese Begeisterungsfähigkeit. Ich bin auch immer recht so beschrieben worden, ich bin so leicht zu begeistern. Mhm. Und das finde ich so etwas Schönes. Das verliert man so im Alter, habe ich das Gefühl. Das verliert man, wenn man älter wird. Man ist fast von nichts mehr dann so begeistert. Diesen Wow-Effekt geht verloren. Ja. Ich finde das so schade. Das muss so mehr wahrgenommen werden. Und ich war von klein auf von vielen Sachen immer sehr begeistert. Von so vielen Sachen fast, genau. Also ich eben auch Mühe hatte, mich auf diesen Berufsweg zu festigen, weil ich hatte Musik gerne, ich liebte das Malen, ich liebte Kinder, ich liebte Tiere, ich liebte Natur.
Und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, in einem Job muss ich ja jetzt mich für eine Sache entscheiden.
Genau,
und dann
genau.
Hast du das gemacht.
Ich muss jetzt diesen Weg gehen.
Und letztes Jahr hast du dann gefunden, ich bin jetzt noch mal mutig und steige wo aus, wo ich nicht mehr sein will, nämlich in diesem Funktionieren müssen, in diesem Job. Und ich probiere jetzt noch mal was Neues und hast jetzt das Studium
komplett
angefangen.
Komplett die Komfortzone verlassen, weil ich dachte, wie kann ich das finanzieren? Wie geht das? Klar, wir mussten dann dahinter. Und wirklich ein Riesendank an meinem Schatz, also mich hilft, diesen Traum zu verwirklichen, diesen neuen Weg einzuschlagen. Ich habe einen tollen Job gefunden auf einem Ponyhof, den ich schon als kleines Kind kannte und dachte, boah, das ist so cool dort. Und die suchten einfach noch eine Aushilfe im Stundenlohn. Ich dachte, ja, was geht dann nicht besser als im Stundenlohn neben dem Studium zu arbeiten? Dann kann ich beides machen und es kommt immer noch ein bisschen Geld rein. Klar, nicht mehr die Sicherheit, die ich vorher hatte. Das brauchte auch Mut zu sagen, okay, ich lasse jetzt das feste Einkommen los. Das brauchte so viel Mut. Aber ich merkte, es war richtig, diesen Weg zu gehen, weil ich einfach diese Vielseitigkeit in dem Beruf dann gesehen habe. Ich habe gerade gesagt, im Studium als Primarlehrerin habe ich angefangen und
Grundschullehrerin für die aus Deutschland.
Ja, genau, Grundschullehrerin von 1. bis 6. Klasse. Ja. Genau, da dürfte ich dann unterrichten, genau. Und ich dachte, dort kann ich so viel von dem, was ich gerne habe, diese Vielseitigkeit, das kann ich so einsetzen und ich hoffe, eine Bereicherung für die Kinder sein.
Das heißt, du hast nochmal wie neu entschieden, eben Komfortzone verlassen. Du weißt nicht, ob es geldtechnisch passt, aber trotzdem hast du innerlich so gespürt, hey, wenn ich wirklich richtig glücklich und allumfänglich ich sein möchte, dann ist der Weg im alten Job nicht der richtige für mich, sondern es braucht was Neues und das dich dann für was Neues entschieden. Und momentan hast du das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg?
Ja, es ist Studium, nicht immer einfach. Genau, das ist, glaube ich, jedes Studium so. Genau, es geht immer. Seit Momente, es ist halt das Leben. Es gibt Module, Dozenten, man kann offen darüber sprechen und sagen, oh, das geht gar nicht. Oder das ist einfach, nicht das Richtige für mich. Aber dann geht es wieder um die Module, wo ich sage, boah, so cool. Und man lernt und ich sauge die Informationen auf und dachte, wann kann ich es umsetzen? Es ist wirklich cool, ja. Und das bestätigt mir immer wieder, es hat Momente, wo ich sage, oh, ist es noch so? Und gleich darauf kommt wieder die Bestätigung, doch, es ist schon richtig, oder? Und ich merke auch, diese Zweifel dürfen nicht Oberhand nehmen. Also es ist gut, immer wieder zu besinnen, ist es noch der richtige Weg, aber nicht einfach ab dem ersten Zweifel gleich loslassen oder gleich alles fallen lassen. Oder
Und ich glaube, da machst du aber etwas, was viele sich gar nicht erst getrauen, sich zu fragen, ist das eigentlich der richtige Weg für mich? Weil ganz viele natürlich, weil wir auch so groß geworden sind, dieses Hinterfragen ist schnell so, oh weh, wenn jetzt ein Nein kommt, was passiert denn dann?
Genau,
wenn ich jetzt feststelle, das ist hier gar nicht mein Weg, was muss ich denn dann machen? Und vor dieser Feststellung haben ja echt noch viele Menschen Angst und stellen sich diese Frage gar nicht. Deswegen ist es so mutig und aber auch so wichtig, ne, dein Spiegel als Werkzeug, immer wieder zu schauen, bin das noch ich? Ist das mein Weg? Fühlt sich das gut an? Und wenn nicht, dann auch hinzugucken, okay, was könnte stattdessen sein? Und da auch mutig zu bleiben und offen für den Weg, der jetzt noch vor uns allen liegt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dein Weg dann weitergeht.
Ich
freue mich, wenn ich da noch ein bisschen teilhaben kann immer wieder. Ich habe so eine Abschlussfrage, die ich gerne allen meinen Interviewgästen stellen möchte. Stell dir mal vor, wir sitzen hier irgendwann als alte Ladies wieder zusammen, so ganz alt.
Nice.
Und ich würde dich so nach dem Quickie des Lebens fragen, den du bis dahin dann erlebt haben wirst, von dem du jetzt aber sagen möchtest, den möchte ich dir dann unbedingt erzählen. Also eine Lebensgeschichte, ein Moment, und das kann in alle Richtungen sein. Das kann was Schwieriges sein, was Positives, was Abenteuerlustiges. Völlig egal. Welchen Quickie mit dem Leben möchtest du noch erleben, den du mir dann irgendwann, wenn wir hier als 100-jährige Ladies sitzen, mir dann erzählst?
Boah. Ganz viele Ideen. Jetzt macht's wieder.
Pick einen raus. Ich weiß, Entscheidung. Aber
das ist das, ja. Oh. Gute Frage, dass einfach wieder Heilung entstehen kann, auch mit meiner Familie und hoffentlich mal eine eigene Familie, dass Heilung entstehen kann mit meiner Familie und dass Mauern, die gebaut wurden, einstürzen können und umso mehr Platz geschaffen wird.
Wir sitzen als 100-Jährige hier und du sagst mir, hey Melanie, es ist passiert.
Es die ist Mauern passiert. Sind die Mauern sind gefallen. und es ist eine Riesenfamilie daraus geworden, neue Leute,
schon wieder Gänsehaut.
Waisenkinder, heimatlose Menschen, einfach, dass alle sich finden können, zu Hause sein können, sei es im Himmel, auf Erde, weiß nicht. Aber dass diese Mauern, die die Menschen errichtet haben, fallen können, dass ich Teil davon sein kann, den ersten Backstein rausgenommen habe. Weißt du, einfach so, ich möchte so gern einfach Menschen bewegen und einfach sagen, Melanie, die Mauern sind gestürzt. Das wäre wirklich schön. Ja, und selber mal meinen Kindern das auch mitgeben können.
Hast du jetzt gerade manifestiert?
Ja.
Hey, gibt es noch zum Abschluss irgendwas, was du so nach draußen hauen möchtest, dann nutz doch diesen Raum hier, wenn du den Zuhörern, Zuhörerinnen noch irgendwas sagen möchtest, was dir noch wichtig ist.
Man hat immer so viele Weisheiten, wenn man nicht in solchen Situationen sagt, ja, ich würde das sagen.
Dann würde ich jetzt.
Genau, jetzt sagst du, was sage ich jetzt?
Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, hey, das ist so rund, unser Gespräch jetzt gerade, dass du da alles mitgegeben hast.
Ich will einfach nur dankbar sein. Ich glaube, das ist etwas, was ich gelernt habe. Wertschätzen begonnen habe, einfach dankbar zu sein für das, was man hat. Und immer denken, es gibt einige, die sich das wünschen vom Herzen, das zu haben, was du gerade so nicht siehst oder sagst, oh, das ist nicht gut. Es gibt Leute, die würden ein Leben geben für das. Einfach dankbar, ich bin so dankbar, hier zu sein, zu leben, zu spüren dürfen, das ist so ein Geschenk, das ist so nicht selbstverständlich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass es diesen Weg gegeben hat. Einfach so dankbar und dass man sich nicht auf die negativen Sachen konzentriert. Ich will auch nicht, dass eben meine Familie in den Dreck gezogen wird oder so negativ angeschaut wird, sondern mit Liebe, genau mit Liebe behandelt wird, mit Dankbarkeit. Dass einfach, wenn jemand mit Schwert kommt, dass du mit einem Blumenstrauß kommst.
Ja.
Einfach das Gegenteil. Es ist einfach dieses Bild.
Also mehr Dankbarkeit in die Welt. Ja?
Unbedingt.
Alle, die das jetzt hören, seid dankbar für das, was ihr habt.
Ja, es ist so nicht selbstverständlich. Das Kleinste, ein Glas Wasser, ist nicht selbstverständlich. Ja. Das Kleinste. Und das ist so wichtig, einfach dankbar zu sein. Wirklich dankbar für das, was man hat.
So ein wichtiger, schöner Punkt am Ende.
Juhu.
Danke dir.
Ich danke dir.
Danke dir für deine Offenheit, dass du so viel erzählt und geteilt hast. Und so viel von deiner Weisheit und deiner Geschichte mit rausgegeben hast. Und ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Liebe und Gute. Und hoffe, dass ich noch lange ein Teil sein darf.
Machen wir dann ein Foto mit 100 Jahren.
Genau.
Also. Das sagst mir mal.
Hey, danke dir so und cool. Alles Liebe.
Danke dir vielmals.